Leere Kirchen, immer weniger Priester. Der Glaubensschwund in Zentraleuropa ruft auch hierzulande allmählich Gegenmaßnahmen hervor. Mission steht daher auf dem Plan für die katholische Kirche. Ein Begriff, der laut Fachexpertenmeinung immer dann in der Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte aktuell wurde, wenn es Krisen gab in der Kirche, die man zu bewältigen hatte. So überrascht es auch gegenwärtig wenig, dass Mission oder anders ausgedrückt Neuevangelisierung hoch im Trend steht. Daher begrüßt sie jetzt Leon Bichler aus München zur Kurs Null Sendung auf Radio Horeb unter dem Titel Neuevangelisierung heute. Zwei bayerische Pfarreien auf dem Weg. Gegen Ende Januar veranstaltete das erzbischöfliche Dekanat München-Pasing dessen Dekanatstag in der Pfarrgemeinde Gilching unter dem Motto »Braucht unsere Kirche Renovierung? Neue Wege in der Pastoral«. Radio Horeb war vor Ort und präsentiert Ihnen in dieser Sendung die Erfahrungsberichte aus zwei bayerischen Pfarreien, die sich dem Thema Neuevangelisierung bereits ganz besonders annehmen. Aus der Pfarrei St. Anton in Kempten wird Pfarrer Bernhard Hesse Einblicke geben. Und den Start dieser Sendung macht jetzt Pfarrer Bodo Windolf mit seinen Schilderungen der Pfarrei Christus Erlöser in München, die sich ebenfalls auf dem Weg der Neuevangelisierung befindet. Radio Horeb wünscht Ihnen gute Impulse daraus.
Ich möchte mit einem Witz anfangen, den ich an Pfingsten erzählt habe. Das Pfingstfest steht an und der Pfarrer überlegt sich, was soll ich predigen. Er hat zuerst überhaupt keinen Plan, auf einmal die Erleuchtung, die Idee. Er holt seinen Mesner, Sepp, besorgt dir eine Taube. Und dann am Pfingsttag gehst du auf die Empore der Kirche, du versteckst dich, bitte darf niemand merken. Und wenn ich in meiner Predigt zu dem Satz komme, komm Heiliger Geist, dann lässt du die Taube fliegen. Gesagt, getan, der Pfingsttag kommt und der Pfarrer predigt leidenschaftlich über den Heiligen Geist und kommt zum Höhepunkt. Und er ruft, komm, Heiliger Geist. Nichts passiert. Er ruft nochmal, komm, Heiliger Geist. Es passiert immer noch nichts. Die Gemeinde wird schon unruhig, weiß nicht, was der Pfarrer will. Er wird allmählich ungeduldig und ruft, komm, Heiliger Geist. Und auf einmal taucht das verzweifelte Gesicht des Mesners auf der Empore auf. Und er sagt, Herr Pfarrer, die Katze hat den Heiligen Geist gefressen. Ich habe Ihnen diesen Witz erzählt, weil ich glaube, dass da schon auch ein bisschen was Tieferes dahinter ist. Nämlich die Frage, hat die Katze den Heiligen Geist auch in der Kirche, hier bei uns, gefressen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal kommt es mir so vor. Die Müdigkeit, der Heilige Geist ist nicht müde, aber die Müdigkeit, die Resignation, die allenthalben zu spüren ist in so manchen Pfarreien in der Kirche in Deutschland, unendlich viel Verwaltung, Schreibtischarbeit. Eine der reichsten Kirchen sind wir und trotzdem so viel Verwaltung, Bürokratie. Wir kommen nicht mehr zum Eigentlichen, wofür ich mich beispielsweise habe weihen lassen. Und ich glaube, dass es so manchen Mitbrüdern ähnlich geht oder solchen, die in der Seelsorge tätig sind. Nicht nur den Priestern, auch anderen. Und ich merke auch oft eine Skepsis bis in die Spitze der Kirche hinein. Evangelisierung. Einfach Neues auch auszuprobieren. Nun ja, der Heilige Geist, wenn er nach unserer deutschen Kirchenbürokratie tanzen würde, wäre das ein langweiliger Tanz. Wenn wir die Freude am Glauben verlieren, dann haben wir schon verloren. Eine ähnliche Situation damals. Man hat sie vergessen, die Tora. Und man versammelt sich. Und man hört den ganzen Tag zu und ist ergriffen. Ich glaube, dass ein Problem bei uns in der Kirche ist, dass wir vieles verloren haben, aber das Verlorene nicht mehr als Verlust erleben, bis weit in die Kirche hinein. Und das ist der Super-GAU, wo ich das Verlorene, den Verlust nicht mehr als Verlust erlebe. Ich spreche hier von unserem Glauben. Wie darauf reagieren? Ich persönlich glaube, dass wenn wir als Kirche in unserer Gesellschaft nicht mehr als Alternative erlebbar sind, die nicht alle anspricht, ganz sicher nicht, dass wir nicht in allem, aber in manchen anders denken, anders reden, anders Stellung beziehen, anders glauben, anders hoffen, den Sonntag, den Alltag anders gestalten. Wenn das alles nicht mehr erlebbar wird, ich möchte es auch so formulieren, selbstverständlich katholisch sein. Und das sage ich nicht in Abgrenzung zu evangelischen Christen, die ihren Glauben wirklich leben. Ich spreche jetzt einfach als Katholik. Selbstverständlich katholisch und zugleich menschlich. Und diese Kombination findet man nicht immer. Ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir meines Erachtens verloren, aber ich kenne genügend, die versuchen, genau das zu leben. Wir werden nicht von allen die Zustimmung finden. Ich spreche nochmal von der Alternative, für die wir auch stehen müssen. Ein anderer Way of Life als Christen. Und wenn nicht alle zustimmen, so what? Was ist daran so schlimm? Ja, ich glaube, dass wir die Kirche nicht einfach neu erfinden müssen, aber wir müssen ergriffen sein. Wir müssen ergriffen sein von Gott und vom Glauben an ihn und an Jesus Christus. Wenn unsere Seelsorge nicht dahin führt, dass Menschen die Freundschaft zu Jesus Christus suchen, dann wird es eher vergeblich sein. Ich möchte einfach erzählen, wie wir das versuchen. Ich werde jetzt einfach ein paar Dinge erzählen, was wir so machen in unserer Pfarrei und dann, was wir jetzt neuestens seit dem vergangenen Jahr versuchen. Vielleicht ein paar Daten. Neuperlach gilt als eine der größten westdeutschen Trabantenstädte, ab den Ende der 60er Jahre entstanden. Momentan etwa 55.000 Einwohner. Mit 15.000 Katholiken habe ich angefangen. Es sind inzwischen nur noch 14.000. In der Gründungszeit mehrere der kinderreichsten Pfarreien in ganz Deutschland. Inzwischen leider Gottes überaltert. Prägend in St. Philipp Neri war früher eine Pfarrei, ist jetzt integriert in Christus Erlöser. Geprägt vom Neokatechumenat mit 12 Gemeinschaften und St. Jakobus, Glaubenskurse und Hauskirchen, die wir bis zum heutigen Tag haben und ganz wichtig sind für das Gemeindeleben. Wir haben 4 katholische Kirchen. Eine Kapelle wird jetzt am 9. Februar anstelle der abgerissenen Jakobuskirche geweiht durch unseren Kardinal. 3 evangelische, 1 serbisch-orthodoxe Kirche, 4 kirchliche Kindergärten, 13 Schulen, 4 Seniorenheime, Caritaszentrum, kirchliches Jugendzentrum, Dekanatsjugendstelle. Als Seelsorgsteam sind wir momentan 2 Priester, 1,5 Diakone und 1 Gemeindereferentin. Gut, das, damit Sie ungefähr wissen, wie der Hintergrund ist. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Dinge erzählen, von denen ich glaube, dass sie zumindest nicht in jeder Pfarrei durchgeführt werden. Als Anregung, vielleicht nimmt der ein oder andere das mit. Und ich beginne mit den Sakramenten. Wir haben, wie ich finde, also das ist nicht jetzt das Ei des Kolumbus, aber wir haben einen Taufweg gefunden, der über das hinausgeht, einfach ein Taufgespräch, Taufe und das war's. Die Eltern, die ihre Kinder zur Taufe bringen, die müssen mit ihren Kindern in einen vorher festgelegten Gemeindegottesdienst gehen, in den Pfarrgottesdienst. Und wir machen eine Taufsegnung. Das ist das Erste. Sie werden der Gemeinde vorgestellt. Also das findet in der Gemeinde statt. Nicht Taufe irgendwo abseits, sondern diese Taufsegnung mit Vorstellung der Kinder. Hier sind 2 kleine oder auch Schulkinder gelegentlich oder Erwachsene, die getauft werden, werden gesegnet, so wie es das Taufrituale auch vorsieht. Anschließend gibt es ein Mittagessen, was wunderbar ist. Ein Taufhelferteam haben wir, die bereiten ein Mittagessen vor mit den Eltern, den Paten, Kinder bekommen eine Kinderbetreuung und dann gibt es eine Taufkatechese, auch durch einen aus dem Taufhelferteam und durch mich, Taufsymbole und Taufkatechese. Und dann wird ausgemacht, in welchem Rahmen die Taufe stattfindet, ob innerhalb eines Sonntagsgottesdienstes oder außerhalb. Wir haben zum ersten Mal im letzten Jahr das Konzept des Alpha-Kurses versucht, in das Firmenkonzept zu integrieren. Wir fangen mit einem Abendessen für die Jugendlichen an. Und dann gibt es entweder einen Film oder einen Impuls. Was ich festgestellt habe, eine gute Weise auch für mich, wir haben einen Ehevorbereitungskurs. Ich finde die Ehevorbereitung in Deutschland insgesamt fulminant schlecht. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir machen. 4 Abende, 1 Samstag, aber immerhin. 2 Ehepaare aus unserer Pfarrei, die das richtig gut machen. Und da geht es um so Fragen wie Glück, Freiheit. Andere Abende werden von den Ehepaaren gestaltet. Natürlich Kommunikation, Vergebung, Versöhnung, Sexualität und Sakrament der Ehe. Fast alle kommen sehr skeptisch hin und habt jetzt erst vor kurzem eine getroffen, die sagt, wir reden immer noch von diesem Kurs. Also das sind Dinge, die sich lohnen. Ich merke, ich bin da als Priester. Ja, also nicht als Verwalter einer Pfarrei. Valentinstag, Nachmittag mit Paaren und Paarsegnung. Wir machen einen Tauferinnerungsgottesdienst. Wir haben ein paar besondere Gottesdienste, einer davon ein Hinterbliebenen-Gottesdienst. Wir laden 2-mal im Jahr, also neben aller Seelen sowieso, die Angehörigen der Verstorbenen noch einmal schriftlich ein zu einem Gottesdienst. Die Angehörigen können für ihren Toten, sofern sie da sind, eine Kerze entzünden, ansonsten für alle. Also diese Rituale, die kennen sie. Einen Ehejubiläumsgottesdienst 1-mal im Jahr. Ab goldener Hochzeit werden alle eingeladen und bekommen auch eine Urkunde. Auch da erlebe ich eine unglaubliche Dankbarkeit. Uns wird gut angenommen. Abende der Hoffnung haben wir 3-mal im Moment im Jahr. Ich würde es gerne häufiger machen. Lobpreis- und Segnungsgottesdienst hat vor allen Dingen Zeugnischarakter von Leuten aus der Pfarrei, die einfach auch über ihren persönlichen Glaubensweg erzählen. Das Ausgesetzte Allerheiligste. Und dann besteht die Möglichkeit, mit Liedern, das Ganze untermalt von Liedern, Gesängen, Texten, Gebeten, entweder das Bußsakrament zu empfangen oder sich segnen zu lassen durch die beiden Diakone oder zu 2 Leuten aus der Pfarrei zu gehen, die beten für ein Anliegen, das da gesagt wird. Oder man schreibt einfach einen Zettel auf ein Kärtchen, trägt es nach vorne zum Allerheiligsten, zündet eine Kerze an und immer 2 Körbchen, in einem Körbchen landen die Kärtchen, die wir dann an die Schwestern, die Karmelitinnen in Dachau schicken, die in diesen Anliegen dann auch beten. Gebet, unter diesem Stichwort, wir machen ein Gebet ins neue Jahr, von 23 bis circa 1 Uhr zum Jahreswechsel. In diesem Jahr gut angenommen, wir waren über 30 Leute, vorher ein Abendessen, gerade auch für die an einem solchen Tag alleine sind. Man ratscht miteinander und geht dann, sind eigentlich, glaube alle mit ins Gebet rübergegangen und am Ende stoßen wir aufs neue Jahr an. Also das sind so kleine Dinge, von denen ich glaube, dass sie auch zur Lebendigkeit einer Pfarrei beitragen und mich wirklich erfüllen. Es erfüllt mich. Eucharistische Anbetung 4-mal in der Woche. Ich glaube, das sind Dinge, die lassen sich relativ leicht realisieren. Immer nach der Morgenmesse bis 12 Uhr. 12 Uhr läuten, dann Orgelspiel, ein Gedanke zum Tag, ein Gebet, Orgelspiel und das Ganze nie länger als eine Viertelstunde, 10 bis 15 Minuten. Sind nicht viele, aber die kommen, die nehmen es einfach dankbar an. Vorträge, da möchte ich unseren Talk am Turm nennen. Wir laden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein, auf einer roten Couch Platz zu nehmen. Das Format, das kennen Sie ja. Wir haben 2 aus der Pfarrei, die das vorbereiten. Das ist ein unglaublich schönes, finde ich, Format. Wir haben immer den Pfarrsaal auch voll mit 80 bis 100 Leuten. Ach ja, vielleicht noch so unter sonstiges Adventsbesuche. Wir haben einige in der Pfarrei, die im Advent die Verwitweten des aktuellen Jahres besuchen. Nicht alle wollen diesen Besuch, aber die ihn besuchen, die freuen sich sehr. Einfach zuhören, ein kleines Weihnachtsgeschenk. Sie alle wissen, dass das für viele Menschen die schwierigste Zeit im Jahr ist, wenn man den Ehepartner, Ehepartnerin verloren hat. Aus meiner Erfahrung, eine Pilgerreise hilft, dass man zusammenwächst, in diesem Prozess des Zusammenwachsens von einander eigentlich fremden Pfarreien. Klar, Brief an neu zugezogene, Brief an ausgetretene und so fort. Ach ja, wir machen noch Predigtnachgespräche, haben wir jetzt eingeführt, einmal im Monat. Ist gut, einfach gut. Ich lerne auch dabei. Ich lerne, wie Sachen ankommen. Ja, das wissen wir ja oft gar nicht. Und was man auch bedenken sollte, wenn man da so in dieser Einbahnstraßenkommunikation zu den Leuten redet. Wir machen einmal im Jahr einen Einkehrtag für alle, die in den Kindergärten angestellt sind. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, aber diese Zeit nehmen wir uns, sind 3 aus dem Sildox-Team dabei und da kommen ungefähr, glaube 50 plus minus Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger. Wir haben übrigens 2 Männer, die habe ich jetzt unterschlagen, dabei und erleben einen Tag auch der geistlichen Vertiefung. Glaubensverkündigung durch das Neokatechumenat einmal im Jahr mit dem Ziel, dass eine neue Gemeinschaft daraus entsteht. Und was vielleicht das Wichtigste ist, das sind Alpha-Kurse. Wenn Sie es nicht schon machen, versuchen Sie es. Also, wir haben im vergangenen Jahr versucht, diesen Prozess inspiriert durch das Buch auch von James Mellon zu beginnen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass das, was wir machen, auch eine Geschichte hat. Also wir fangen mit der Seelsorge nicht mit James Mellon an. Ja, und Sie ganz gewiss auch nicht. Aber ich glaube, dass da etwas Inspirierendes vorliegt, was wir natürlich in unsere deutsche Kirchenwirklichkeit übersetzen müssen. Wir haben hier so etwas wie ein Gemeindemanifest verfasst. Das können wir aushängen. Man kann es sicher auch besser machen, man kann es anders machen. Ich hatte einen Entwurf, wir hatten ein Pfarrgemeinderatswochenende und haben das miteinander formuliert und werden das gewissermaßen als die Weise, wie wir Christus Erlöser als Pfarrei unterwegs sein wollen, den Leuten nahebringen. Das Zentrum ist die Eucharistie. Wie gestalten wir die Eucharistie? Wir versuchen über die Musik. Musik ist ein Herzensöffner. Über eine Vielfalt der Musik, nicht nur neues geistliches Lied, aber auch das, instrumental, Gesang, mal einfach, mal aufwendiger. Aber einen Gottesdienst versuchen wir möglichst jeden Sonntag, einen musikalischen Akzent zu geben. Wir haben einige, die Willkommenskultur, die Menschen begrüßen, die in den Gottesdienst kommen, die ihnen das Gesangbuch in die Hand geben, einfach signalisieren, es ist schön, dass ihr zu dem Gottesdienst kommt. Manche gehen doof vorbei, haben wir ja noch nie gehabt. Und andere freuen sich. Und für die, die sich freuen, machen wir das. Und die anderen gehen halt vorbei. Mei, ist ja nicht mein Problem. Aber wir bieten einen Frühschoppen an, dass man einfach noch beieinander stehen kann. Das Predigt-Nachgespräch findet immer im Rahmen dieses Frühschopfens statt. Ein eigener Tisch, wo man hingehen kann und dann miteinander einmal im Monat über die Predigt sich austauschen kann. Aber vor allen Dingen auch für mich eine riesige Chance, ich lerne da immer wieder auch fremde Leute kennen, kann sie ansprechen, die sind nicht gleich wieder weg, die meisten gehen heim, klar. Aber es sind nicht wenige, die bleiben und auf diese Weise den Weg in die Gemeinde finden. Versöhnung, ich glaube, eine Pfarrei, die nicht Versöhnung lebt, kann nicht ausstrahlen. Wo es Spaltung gibt, kann nicht ausstrahlen. Gemeinschaft, Anonymität überwinden, versuchen wir, das auf Menschen, gerade auch solche, die neu kommen, zuzugehen. Das sind so einfache Dinge. Sind einfach menschlich, ja, und widersprechen noch nicht mal unserem Glauben. Klare Erwartungen, wir versuchen, da sind wir wirklich noch auf dem Weg, noch mehr Menschen zu gewinnen, die Vielfalt der Charismen, die wir haben in der Pfarrei, zu entdecken und auch neue. Und das alles in dem Bewusstsein, dass wir das nicht machen können, sondern dass es letztlich allein Gott kann, der Heilige Geist. Und von daher glaube ich, dass die Katze den Heiligen Geist nicht gefressen hat. Ich erlebe ihn immer wieder in unserer Pfarrei, bin ganz sicher, dass Sie ihn auch immer wieder erleben und danke Ihnen für das Zuhören.
Hier ist Radio Horeb mit der Sendereihe Kurs Null. Bei uns geht es jetzt weiter um Neuevangelisierung. Nachdem wir bereits Eindrücke dazu von Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöser in München-Neuperlach erhalten haben, schildert uns jetzt Pfarrer Bernhard Hesse Auszüge von den Erfahrungen seiner Pfarrgemeinde St. Anton in Kempten in Sachen Neuevangelisierung.
Was mich am meisten eigentlich in all diesen Jahren umtreibt, das ist die Frage, die viele von euch sicher auch bedrücken. Wie geht's eigentlich mit unseren Pfarrgemeinden weiter? Woran liegt es, dass wir schrumpfen? Wie kommen wir wieder vielleicht vorwärts? Die Priorität Gottes oder umgekehrt, woher kommt unser Niedergang? Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, er kommt von diesem berüchtigten Wort ekklesialer Atheismus. Ja. Man kann eine Gemeinde gestalten ohne Gott. Das funktioniert sogar offensichtlich relativ gut, aber leider auch relativ unfruchtbar. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, was fehlt in unseren Gemeinden, ist die Priorität Gottes. Ich komme jetzt gleich drauf. Zu meiner Gemeinde St. Anton. St. Anton ist eine besondere Pfarrei, muss ich schon sagen. Ich habe sie geschenkt bekommen, habe sie mir nicht rausgesucht. Dann bin ich zu dieser Kirche gekommen, eigentlich eine Klosterpfarrkirche in ein Kloster St. Anton. Da waren bis 2001 die Kapuziner. Und komme nach Kempten und stelle fest, die haben schon seit 30 Jahren dort Anbetung. Aber nicht 24/7, aber immerhin Taganbetung, jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Also es ist schon ganz ordentlich gewesen, außer Sonntag. Und am Samstag haben sie ein bisschen kürzer gebetet. Das ging zurück auf den Kapuzinerpater, aber schon vor ungefähr 14 Jahren haben dann Gläubige das in die Hand genommen, die gesagt haben, das ist doch schade, es müsste doch möglich sein, dass zu jeder Stunde bei Tag eben dann auch immer ein Gläubiger zum Gebet da ist. Die haben das auch hingekriegt. Und dann bin ich da gekommen und dann war ihnen auch klar, die kannten manche mich auch schon, dass man jetzt das aber dann durchgehend machen. Und das haben wir dann auch relativ schnell nach einem halben Jahr schon hingekriegt. Seit Mai 2016 haben wir jetzt auch in Kempten 24/7. Das ist für mich etwas ganz Gigantisches, weil ich immer sage, Priorität Gottes, Jesus ist der Boss. Es muss sowas von klar sein, dass in einer Pfarrgemeinde Jesus das Sagen hat, nicht wir Menschen. Ich sage das auch mal ganz salopp, noch weiter in die höhere Ebene. Es ist mir eigentlich egal, wer in Rom Papst ist. Hauptsache Jesus ist der Chef. Versteht ihr? Es ist mir egal, wer in München Kardinal ist. Hauptsache Jesus ist der Chef dort. Und er ist es. Egal, wie der Kardinal oder wie der Bischof in Augsburg ist. Ich mag meinen Bischof. Ein gutes Verhältnis. Aber es ist nicht wirklich entscheidend, wer in Augsburg Bischof ist. Wenn Jesus der Chef ist, dann geht nichts schief. Der hat die Sache in der Hand. Und das ist etwas, das hat mit Anbetung zu tun. Diesen Jesus wirklich radikal 24 Stunden, 7 Tage in der Woche in die Mitte setzen und sagen, Herr, wirke du. Wir sind bloß deine Werkzeuge. Wir können nicht viel machen. Wir sind schwach. Wir sind Sünder. Wir werden übrigens kaum besser. Das geht mir so. Aber wenn Jesus der Boss ist, dann ist da ein riesiger Unterschied. Und wer zu uns nach St. Anton kommt, die meisten spüren, da ist eine Gegenwart da, wenigstens in dieser Anbetungskapelle. Nochmal zur Radikalität der Situation, Leute. Ich möchte es einfach auch euch zumuten, weil ich glaube, es ist wichtig. Die Statistik unserer Kirche ist gnadenlos. Unser Laden fährt mit relativ hohem Tempo eigentlich ziemlich systematisch gegen die Wand. Ich zeige euch hier mal die Gottesdienstbesucherstatistik von 1950 bis 2010 hier, ich ziehe dann die Linie gleich noch ein bisschen weiter. Seit 1960 verliert die katholische Kirche in Deutschland jedes Jahr 100.000 Gottesdienstbesucher. Wohlgemerkt, ich zähle hier nicht die Kirchenmitglieder, das ist ein anderes Thema. Statistik schaut nicht viel anders aus, aber für mich schmerzlicher ist, dass ich jedes Jahr als Pfarrer und ihr als Gläubige systematisch, also fast gleich viel, jedes Jahr weniger Gläubige in euren Gemeinden habt. Und das, wohlgemerkt, nicht erst seit 10 Jahren, seit 1960. Übrigens auch da kann man deutlich sehen, das ist noch nicht mal eine Sache, die man ans Konzil hängen kann oder irgendwas, denn das war sogar schon vor dem Konzil, hat es schon angefangen. Und es hat sich durch all diese ganzen innerkirchlichen Dinge nicht verschlechtert und nicht verbessert. Es ist linear nach unten gegangen. Bis heute. Wir sind jetzt auf ungefähr, ich will meine Brille mal wechseln, weil sonst kann ich meine eigenen Sachen da nicht lesen. Wir sind jetzt gelandet bei ungefähr 2,2 Millionen im Jahr 2018. Es gibt noch keine aktuellen Statistiken, aber 17 waren es 2,3. Also kann man sich das noch ziemlich genau ausrechnen, dass es wohl inzwischen, wo wir inzwischen sind. Das heißt, Leute, wenn ich jedes Jahr 100.000 verliere, das ist jetzt mal deutschlandweit, jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, wann es Ende ist. Im Jahr 2035 ungefähr, ich denke jetzt mal, in dieser Richtung werden wir wohl wirklich dann ganz unten sein. Natürlich durchschlägt die Kurve nicht den Boden. Wir werden bei einer ganz geringen Zahl stehen bleiben, aber wir müssen nur eure Gottesdienste anschauen. Dann wisst ihr auch alle, dass ganz vieles sterben wird. Und wir haben momentan wahrlich keinen Priestermangel. Man soll endlich aufhören, den Schmarrn dahin zu reden. Wir haben einen vehementen Gläubigenmangel. Alles andere ist Selbstbetrug. Wir brauchen uns nicht in die Tasche lügen. Wenn wir mehr Priester hätten, hätten die keine Leute. Und das bringt auch nichts. Ja. Ja, es ist so. Genau. Ich meine, es kann lokal mal sicher etwas verschieben. Was sollen wir tun? Zunächst einmal, finde ich, müssen wir diese gnadenlose Statistik wahrnehmen. Auch wenn sie wehtut. Übrigens, das ist deswegen, hört die 2010 aus, weil seit 2010 die Bischofskonferenz offensichtlich keinen Grund gesehen hat, diese Statistik einmal in dieser Form sich anzuschauen. Die gibt es im Internet nicht neuer. Das drückt für mich auch aus, dass auch die Bischöfe die Wahrheit nicht sehen wollen. Was kann man tun? Es gibt ein schönes Bild. Eine Indianerweisheit: Wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab. Das klingt nur lustig im Ersten, aber das ist auch sehr bitter, denn komischerweise sind wir alle schwer geübt darin, tote Pferde weiter zu reiten. Man besorgt sich eine stärkere Peitsche, man wechselt den Reiter, ja, kommt halt ein anderer Bischof, macht es genau auch nicht besser. So haben wir das Pferd doch immer geritten, warum klappt das heute nicht mehr? Kennen die Frage, ja? Ich möchte jetzt nicht alle durchgehen. Ich glaube, wir müssen absteigen. Und unser Papst Franziskus hat das in einen anderen Begriff gefasst, der mir persönlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Es braucht eine pastorale Umkehr. Was heißt das? Es gibt im Matthäusevangelium eine ziemlich harte Stelle, 16,23. Wenige Verse vorher hat Jesus Petrus zum Felsenmann erklärt. Du bist Petrus, der Fels, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und dann erzählt Jesus von seinem Schicksal, der jetzt auf ihn kommt, bis zum Kreuz. Und dann reagiert Petrus und sagt, das darf nicht geschehen. Ihr kennt die Stelle vielleicht. Er macht ihm Vorwürfe. Und was macht Jesus? Wir hören in dieser Stelle, Matthäus 16, 23, den schärfsten Vorwurf, den Jesus je in der Bibel irgendjemand an den Kopf geworfen hat. So hart ging er noch nicht mal mit den Pharisäern oder den Schriftgelehrten um. Er sagt zu ihm, auf Griechisch, Satanas, hypage opisomu. Satan, geh hinter mich. Jesus sagt zu ihm nicht, geh weg. Er sagt, geh hinter mich. Das ist pastorale Umkehr. Wir haben über Jahre fleißig Jesus sagen wollen, wo es lang geht. Und deswegen landen wir wie Petrus quasi auf der Nase. Es ist ganz einfach. Jesus muss vorne gehen Und du hinten. Und ich auch. Und das macht einen Unterschied. Und das erlebe ich in der Anbetung. Jesus ist vorne, ich hinten. Und er sagt mir, wo es lang geht. Und das sind tausend verschiedene Wege. Ich kann euch heute nicht sagen, was ihr tun sollt. Ich kann aber euch sagen, geht hinter Jesus. Geht zu ihm, er sagt es euch. Und wenn er diese Umkehr in eurer Pfarrgemeinde vollzieht, das garantiere ich euch, dann findet ihr die Wege in die Zukunft, die ich euch sicher nicht sagen kann. Denn das ist viel zu individuell, was Gott mit jedem von euch vorhat. Vielleicht nochmal gleich so grundsätzlich, wo wir stehen, auch nochmal zu der Statistik zurück. Wohlgemerkt, 1941 hat Alfred Delp, wir haben hier gute Zeugen aus dem Jesuitenorden, die, glaube ich, gut wissen, wer das war, in unserer Mitte, 1941 einen Vortrag formuliert, und das prägt mich tief, 2 Jahre vor seinem Märtyrertod. Darum ist es auch eine echte Aussage eines Märtyrers unseres Landes, der ohnehin ein sehr mutiger Mann war in jeder Hinsicht. Wir sind Missionsland geworden. Diese Erkenntnis muss vollzogen werden. Das betrifft auch meine Pfarrgemeinde. Die Umwelt und die bestimmenden Faktoren allen Lebens sind unchristlich. Hat natürlich in der Nazizeit auf eine besondere Weise gegolten, aber hat sich bemerkenswerterweise trotz des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Diktatur nicht unbedingt verändert. Missionsland darf man nur betreten mit einem echten Missionswillen. Das heißt, mit einem Willen, an den anderen Menschen sich auf allen Wegen heranzupirschen und ihn zu gewinnen für Gott, den Herrn. Könnten wir jetzt eine ganze Stunde wahrscheinlich nur über diesen Satz reden. 2 Dinge sind mir da wichtig. Zunächst einmal, was wir als Kirche tun müssen, komme ich auch noch mal drauf, ist simpel, Menschen zu gewinnen für Gott, den Herrn. Menschen für Jesus zu gewinnen. Die Pfarrei, in der du bist, ist von Jesus letztlich einmal gegründet worden, damit an diesem Ort, wo du lebst, Menschen den Weg zu Jesus finden. Und damit uns das gelingt, brauchen wir alle möglichen Wege. Wir müssen uns heranpirschen. Und das prägt mich auch sehr, wenn ich so an Alpha denke. Alpha ist eine wunderbare Methode, um sich an Menschen heranzupirschen. Mit Speck fängt man Mäuse, deswegen gibt es bei Alpha was zum Essen. Der nächste geht jetzt im März los und einer im Mai und dann haben wir noch und Elternkurse. Also wir ziehen da gerade alle Register und machen ganz tolle Erfahrungen, aber irgendwo immer auf Basis auch der Anbetung. Und warum ist es so wichtig, dass wir mit Jesus anfangen? Weil daran die Fruchtbarkeit hängt. Alles, was ihr so tut in den Gemeinden, oder ich würde mal sagen, 90% der Dinge sind im Prinzip alle gut. Wir machen nicht unbedingt falsche Sachen. Das Problem ist nur, dass wir zu wenig Jesus mitnehmen. Dass wir es quasi selber machen und dann den lieben Gott bitten, du kannst dann deinen Segen auch noch dazugeben, wenn du magst. Und das ist genau das Umgekehrte. Die Fruchtbarkeit hängt an ihm. Ich will, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Und das ist ein bisschen da im Hintergrund eben der Unterschied. Und deswegen hat schon Papst Johannes Paul II., auch Papst Benedikt und letztlich auch Franziskus so 2 neue Wege aufgezeigt, die ich auch über die Jahre so beobachtet habe. Ich bin ja da auch jetzt in meinem Priestertum in der Zeit auch mit diesen Päpsten unterwegs gewesen. So im Geist, man schaut ja immer wieder mal drauf, was schreiben sie. Und da ist einmal dieser Schwerpunkt Anbetung und Eucharistie und das zweite Neuevangelisierung. Ich erlebe es immer so, wenn ich in die Anbetung gehe, spüre ich, Jesus sagt zu mir, komm, ich werde dir Ruhe verschaffen. Umgekehrt, denke ich, sagt er mir dann auch immer wieder, geh, ich sende dich so wie ein Schaf mitten unter die Wölfe. Papst Benedikt hat es sehr deutlich auch mal bei seinem Deutschlandbesuch 2005 formuliert. Eigentlich, als er wieder zurück in Rom war, hat er einmal beim Angelus dann dieses Wort geprägt. Ich habe den deutschen Bischöfen in Erinnerung gebracht, dass die Anbetung kein Luxus, sondern eine Priorität ist. Die Suche nach Christus muss gestärkt werden. Mutter Teresa ist eine große Zeugin der Anbetung. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, als sie in ihrer Gemeinschaft mit der ewigen Anbetung täglich, wohlgemerkt, einmal in der Woche hatten sie schon vorher, begonnen hatten, sie plötzlich mehr Berufungen bekommen haben und vor allem, wie sie es wörtlich aussagt, ihre Liebe zu den Armen mitleidvoller und eben ihr Dienst an den Armen für sie damit tiefer geworden ist. Auch in Bezug auf Pfarreien hat sie einmal eine Frage bekommen von einem amerikanischen Pfarrer und der hat sie gefragt, was er denn machen soll, seine Gemeinde schrumpft und so weiter. Und dann antwortet sie ihm, das Gebet ist entscheidend, jede Pfarrei soll vor Jesus im allerheiligsten Altarsakrament hintreten in Stunden des Gebetes. Und das möchte ich euch einfach so bezeugen, dass das geht. Wie gesagt, wir machen 24/7. Das klingt ein bisschen umfangreich zunächst. Das heißt, man braucht für jede Stunde des Tages und der Nacht, Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, einen Anbeter. In Türkheim, wo ich eben begonnen hatte, 1999, sind wir jetzt dann 20 Jahre dabei. Und ich weiß aus Sicherheit, wir haben das auch registriert im Prinzip, dass in 20 Jahren das Allerheiligste eigentlich noch nie allein war. Da ist immer jemand da gewesen. Und das sind alles Freiwillige. Das heißt, ich kann niemanden zur Anbetung zwingen. Ich kann einladen, ich kann werben. Wenn einer einmal mit der Anbetung begonnen hat, hört er zu 99% nie mehr auf. Und das finde ich phänomenal. Er muss jede Woche kommen. Wir haben allerdings ein sehr gut funktionierendes Ersatzsystem, dass ich mich leicht aus meiner Verpflichtung lösen kann, wenn ich mal nicht kann, wenn ich krank bin oder Urlaub habe. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist schon eine Verantwortung. Mir geht es selber so. Ich bin natürlich auch mit dabei. Ich muss mich immer wieder überwinden. Ja, ich habe heute Nacht Anbetung. Also gut, kostet mich was, aber das muss wert sein. Und die Erfahrung ist bei den allermeisten, dass das ihre schönste Stunde in der Woche ist, wo sie einfach mal nur für sich sind, mit Jesus. Und da merken wir, worum es eigentlich in all den Dingen geht, auch um in Alpha und Divine Innovation oder egal, wie man die Wege alle nennen und wie sie alle heißen. Das Entscheidende ist deine Beziehung zu Jesus. Und ich garantiere dir, auch mir sage ich das, egal wie lange ich schon Pfarrer bin oder ob einer Bischof oder was oder Papst ist, du kannst ein Leben lang deine Jesus-Beziehung verbessern. Und das wünsche ich euch am meisten. Also es gibt auch Lobpreisanbetung, man kann auch andere Gebetswege finden, logisch. Aber es ist ein sehr schöner Weg, weil bei der Anbetung als Katholik, das ist unser großer Vorteil, da gehe ich hin, dann der Herr ist da, ich bin da, passt schon. Das ist Gebet. Ich muss nichts tun. Ich muss keinen Rosenkranz beten. Darf man, wenn das jemand mag, soll das ruhig tun. Es genügt, wenn ich da bin. Und ich sage auch meistens nur, Jesus, hier bin ich. Ich lade ihm meine Sorgen ab. Meine ganzen Fragen, meine eigenen Probleme. Und ich habe auch keine Visionen oder keine irgendwelchen tiefen Gefühlserfahrungen und Anbetungen. Es ist meistens ein bisschen Ausdauer, ja, es ist die Stunde halt noch nicht rum oder so ähnlich. Das passiert mir auch, aber wenn ich rausgehe, dann weiß ich, das war jetzt das so gut, dass ich da war. Das müsst ihr mal erleben. Und wenn man das regelmäßig macht, Woche für Woche, manche machen es öfter, ich versuche es eigentlich auch selber, so gut es geht, täglich, ich schaffe nicht jeden Tag eine Stunde, aber wenigstens einmal eine halbe oder so, das tut einfach nur gut. Und das hat, finde ich jetzt auch, unsere Gemeinde unwahrscheinlich stark verändert und geprägt. Übrigens mal so ein Blick in die Welt. Wir sind in Deutschland mit der Anbindung ziemlich hinten dran. In der Welt gibt es ungefähr 2500 Pfarrgemeinden, die 24/7 anbeten. 2500. Von denen sind ungefähr 1100 in Nordamerika. USA, Kanada, vor allem USA. In Europa schaut es ein bisschen dürftiger noch aus, aber immerhin, zum Beispiel Frankreich, baut in den letzten Jahren gewaltig an Anbetungsorten auf. Jedes Jahr kommen in Frankreich ungefähr 10 Pfarreien hinzu, in der 24/7 gebetet wird. Ich kenne den Priester oder die Gemeinschaft, die das in Südfrankreich organisiert. Bei uns in Deutschland sind wir jetzt momentan 9 Pfarreien, die das machen. Von den 9 sind immerhin 7 in Bayern. Das finde ich jetzt auch ein schönes Zeichen. Hat übrigens mit München zu tun, weil es damals in Waldperlach losgegangen ist. Dort ist ja ein bisschen verhungert. Aber an anderen Orten ist dann weitergegangen, Tirschenreuth, Regensburg haben wir, auf Hausen bei Regensburg haben wir und dann noch Altötting vor allem. Und da ist auch die Pfarrei, nicht der Wallfahrtsort, wohlgemerkt. Und dann Türkheim, Kempten Und dann haben wir noch ein paar neue jetzt eben außerhalb. Hier in Kempten, das funktioniert ganz einfach. Wir haben eine Kapelle eingerichtet, ein bisschen versucht auch so zu gestalten, dass es den Leuten dort sich auch wohlfühlen. Es muss ein beheizter Raum sein. Es muss ein Ort sein, wo man ja auch ein bisschen geborgen ist, wo eine gewisse Intimität da sein kann. Also nicht zu groß, gut erreichbar und eben Tag und Nacht irgendwie zugänglich. Das haben wir machen das so, dass in der Nacht zwar unsere Kirche zugesperrt ist, wie immer, aber wir haben einen Türcode und die Nachtanbeter kennen den Türcode und können über den Türcode reingehen. Der funktioniert tadellos. Der Anfang einer solchen Anbetung ist eigentlich ganz einfach. Man organisiert einen einzigen Sonntag, wo ein Priester kommt, der ein bisschen Ahnung hat davon und zur Anbetung einlädt. Und das Faszinierende der Sache ist, man macht es so, ich habe das jetzt ein paar Mal schon getestet, das funktioniert. Man teilt bei der Predigt, die nicht so außergewöhnlich ist, die kann man im Internet nachlesen, die habe ich schon vor eben 20 Jahren von dem Amerikaner damals bekommen, der bei uns war und uns geholfen hat. Man hält diese Predigt und an einer bestimmten Stelle lässt man von Austeilern einen Zettel austeilen, wo man sich direkt für eine Anbindungsstunde verpflichten kann. Man schreibt nur den Namen rein und die Telefonnummer und diese Zettel werden in derselben Messe nach der Kommunion wieder eingesammelt. Man könnte sagen, wir suggerieren den Gottesdienstbesuchern, dass sie nur jetzt die Gelegenheit haben, sich an der Anbetung zu beteiligen. Ist natürlich nicht so, kein Problem, die können nachher auch kommen, aber die Suggestion funktioniert. Also ich spreche übrigens salopp, weil es mich selber fasziniert. Faktum ist, ich habe das jetzt wirklich mehrmals selber erlebt, normalerweise schafft man es, 15% der Gottesdienstbesucher auf diesem Weg für die Anbetung zu gewinnen. Auch wenn sie vorher noch nie eine Vorerfahrung damit hatten. Und die Leute, die dann beginnen, da springt auch kaum einer mehr davon dann ab. Wenn man das einigermaßen freundlich macht und ein bisschen Honig ums Maul schmiert und so, dann geht's schon. Aber die bleiben. Die könnten alle wieder aufhören. Ja, ich meine, ich habe ja kein Druckmittel. Ja, wenn sie ein, zwei, dreimal das erlebt haben, dann meinen sie, Mensch, das tut mir gut. Warum sollen wir zur Anbetung kommen? Jesus lädt dich ein und er macht mit dir was. Es geht nicht darum, dass du was tust. Und das ist genau dieser Denkprozess, Umdenkprozess, diese Umkehr. Nicht ich mache was in meiner Pfarrei, sondern ich komme zu Jesus und sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was hast du mit meinem Leben vor? Es hat auch mit Heilung zu tun, dass ich all meine ganze Frusterfahrung, meine Wut, meine Sorgen, alles immer wieder, Woche für Woche, einfach rauskriege aus mir. Dass ich meine Kreuze nicht alleine trage, sondern mit Jesus teile, der eben für uns lebendig gegenwärtig ist im Allerheiligsten. Jesus selber hat es mit seinen Jüngern gemacht. Er wollte sie immer wieder bei sich haben. Kommt mit mir an einen einsamen Ort, wo wir allein sind. Das ist dieser Eremos-Ort bei Tapka. Wer das Heilige Land kennt, war vielleicht schon mal dort, wo vielleicht Jesus sich auch zurückgezogen hat mit seinen Jüngern. Und ruht euch ein wenig aus. Ein wunderschönes Bild für die Anbetung finde ich von Papst Franziskus. Ihr wisst, er ist mehrfach interviewt worden und einmal hat ihn ein Journalist gefragt, wie er sich denn eigentlich selber sieht. Und da hat er diesen wunderschönen Satz gesprochen, ich bin ein Sünder, den Gott angeschaut hat. Und genau das erlebe ich in der Anbetung. Ich werde deswegen kein heiligerer Mensch, aber ich weiß, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, dass er mich in meiner Schwäche liebt und durch diesen Blick, den ich live erlebe aus der Eucharistie heraus, spüre ich, dass er auch etwas mit mir macht und dass er mit mir einen Auftrag hat, dass er mich sendet. Thomas von Aquin sagt einmal, was wir tun müssen, um die Welt zu verändern, das ist auch eine Lebensregel für seinen Dominikanerorden geworden, anbeten, contemplari und das Angebetete anderen weitergeben. Contemplata alis tradere. Wenn du anbetest, lernst du Jesus ganz neu kennen. Du entdeckst ihn, wie er ist. Und dadurch bist du fähig, seine Jüngerin, sein Jünger, seine Zeugin, sein Zeuge zu werden. Und das macht dein Tun anders. Dann kannst du das Gleiche tun wie vorher. Aber es ist eben nicht mehr nur du selbst, sondern Jesus mit dir. Und das macht einen Unterschied. Ganz praktisch möchte ich euch erstmal einladen zu einem Kongress, den ich gerade mit vorbereiten darf, mit einigen anderen Anbetungsfans aus Altötting und Umgebung und der Diözese Passau. Wir waren vom 15. bis 17. November 2019 nach Altötting einladen zu einem Kongress Adoratio Altötting 2019. Wir wollen versuchen, dass im ganzen deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Deutschland, noch mehr Orte, noch mehr Pfarrgemeinden sich für die Anbetung öffnen, weil wir glauben, das ist das entscheidend andere, was es andere fruchtbar macht. Ich kann euch noch keinen Flyer mitbieten, ihr könnt euch höchstens mal das Datum notieren, das wird auf jeden Fall groß noch beworben werden im ganzen Land. Noch ein paar Blicke weiter, die Frage war ja, was macht meine Pfarrgemeinde? Wir tun noch ein bisschen mehr wie anbeten, mit Sicherheit. Zunächst einmal wollen wir uns dem Auftrag Jesu direkt stellen. Und der Kern des großen Auftrags Jesu, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da ist ein einziges Wort wichtig. Und das habe ich in Halifax gelernt, Divine Renovation. Der Hauptauftrag Jesu an seine Kirche, an seine Apostel, und damit auch an dich und mich, denn wir sind alle seine Jünger, ist nicht geht und nicht tauft und nicht lehrt. Das sind im Griechischen alles nur Partizipien, die an einem einzigen Hauptbefehlswort hängen. Und das lautet Macht Jünger. Matetoisate, das ist eine Neuschöpfung sogar, die wahrscheinlich der Evangelist Matthäus getroffen hat. Im Griechischen ist es so, das Kernwort ist Matthäus und das heißt auf Deutsch Jünger. Und die Griechen, oder Matthäus hat einfach daraus eine Verbendsilbe hingehängt, um aus dem Grundwort Jünger ein Verbum zu machen. Ja? Also im Deutschen können wir das jetzt so machen, wenn ich das Wort Jünger habe, könnte ich im Deutschen vielleicht sagen, ihr sollt jüngern. Ja? Das geht ein bisschen. Ist zwar nicht vorhanden, das Wort, aber ist egal. So kann der Grieche das. Also mir geht es nur darum, es geht nicht ums Machen. Es geht darum, dass wir helfen, anderen Jüngern zu werden. Es ist eher passiv zu verstehen. Und das ist entscheidend, dass diese Jüngerschaft, diese Beziehung zu Jesus, die Liebesbeziehung zu Jesus in den Gläubigen wächst. Der Papst ermutigt uns übrigens dieses Jahr zu einem Monat der Mission unter dem Thema Getauft und Gesandt. Die Kernaufgabe der Kirche, so sagt schon Papst Paul VI., ist es, allen Menschen die Frohbotschaft zu verkünden. Es ist die wesentliche Sendung der Kirche. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das Wichtigste ist. Da gibt es einen schönen saloppen Satz aus Amerika, Manager-Weisheit. The main thing is to keep the main thing. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Versteht ihr? Und wenn in unseren Pfarrgemeinden wieder Jesus die Hauptsache ist, dann passt's. Und wenn die Hauptsache ist, dass wir andere Menschen zu Jesus bringen, wenn wir jüngern, dann passt's. Wie kommen wir dahin? Es gibt für uns in St. Anton, wir haben zwei Wege momentan aktiv am Umsetzen. Einmal das sogenannte Evangelisationspfarrzeisystem. Bodo Windorf hat vorher erzählt von der Hauskirche. Es gibt verschiedene Namen für dasselbe. Wir verwenden den Begriff Pfarrzellen. Das heißt, es sind kleine Gruppen, bis zu 12 Leute, die sich nach Alpha-Kursen oft auch bilden und dadurch dann miteinander im Glauben zusammenkommen, um anderen zu helfen, auf dem Weg der Jüngerschaft vorwärts zu kommen, um offen zu sein für neue Mitglieder. Ich kann das im Detail jetzt nicht erklären. International gibt es ungefähr auch mehrere tausend Zellgruppen bereits. Viele sind in Italien. Papst Franziskus hat uns erinnert, dass wir im Kern alle missionarische Jünger sind. Wir sind nicht Gläubige, die in einer Beziehung nur zu Jesus stehen und das reicht, sondern ich bin eigentlich erst dann ein Jünger Jesu und ein Echtgläubiger, wenn ich andere an diesem Glauben an Jesus, an der Beziehung zu ihm teilgebe. Wir sind missionarische Jünger. Und das ist eigentlich auch der Kernelement von Halifax. Im Kern geschieht es dort eben vor allem auch mit Alpha. Halifax ist ein wunderschöner Ort. Ich vermute, mein nächstes Jahr ist vielleicht wieder große Konferenz. Heuer bereiten wir im Oktober, ich habe einen Flyer dabei, eine Konferenz mit James Mellon in Fulda vor, für die ich euch auch schon einladen darf. Wir wollen mit Alpha Fernstände erreichen und nicht die eigenen Leute. Die dürfen auch dabei sein, habe ich nichts dagegen. Aber ich will raus. Franziskus sagt, geht an die Ränder und nicht in euer Pfarrheim. Wir machen das in der Kneipe. Wir machen das in der Wirtschaft. In einem Sportheim sind wir jetzt gerade aktuell dran. Und in einem medizinischen Versorgungszentrum, in einer Cafeteria. Drei Orte, die wir momentan verwenden. Ja. Ich bin auch ein Verfechter dafür, dass man die Alpha-Filme von Nicky Gamble verwendet. Weil der Knabe ist verdammt gut. Und er ist nicht katholisch, das ist auch schlecht. Weil er nämlich den Fernstehenden damit nicht gleich mit der ganzen katholischen Fülle begegnet. Ich mag meine katholische Kirche sehr, aber ich finde es gut, dass wir behutsam in diesen Dingen vorgehen. Und vor allem bereit sind, alles in Dienst zu nehmen, was außerhalb unserer Kirche gut ist. Ich gehe sehr viel bei Freiköchlern ein bisschen kiebitzen und wir haben auch gute Connections zu denen. Es ist faszinierend, die beten sogar für uns, dass wir vorwärts kommen. Und zwar nicht nur in St. Anton, sondern generell. Es ist wunderschöne Dinge zum Erleben. Deswegen würde ich euch unter anderem einladen, Alpha Leadership Konferenz in London vom 6. bis 7. Mai. Royal Albert Hall, eine gigantische Atmosphäre in einer riesen Konzerthalle. 9000 Leute, die für Evangelisation brennen. Wenn ihr da mal dabei seid, dann wisst ihr, was in der Kirche gerade los ist, wie der Geist Gottes wirkt. Es ist phänomenal. Ich gehe wieder hin, weil ich mir das schenke. Das brauche ich. Einmal im Jahr. Wir machen bei uns in Kempten einen eigenen Alpha-Trainingstag im Rahmen eines größeren Evangelisationsseminars. Da habe ich aber noch keine Flyer. Das ist also in Vorbereitung im Juni, dann eben 2019. Das nennt sich dann Infoseminar, da geht es auch um dieses Zellsystem und so weiter. Was Freikern anbelangt, ein Hinweis, ich habe nichts davon, ich weiß nur, dass er stattfindet. Es gibt einen tollen Kongress in Erfurt, 24. bis 26. Mai, Willow Creek Youngster Kongress in Erfurt. Wenn ihr wissen wollt, wie man jungen Leuten heute das Evangelium weitergeben kann, das könnt ihr dort lernen. Da kommen wahrscheinlich, keine Ahnung, 1000, 2000 Freikirchler zusammen, die alle wirklich in einer intensiven Weise, wie ich bemühen, Menschen zu Jesus bringen. Junge Leute, Familien. Ich war vor 5 Jahren dort, darum kann ich ehrlich positiv Zeugnis geben. Und da bist du als Katholik durchaus willkommen. Ja? Da frisst dich niemand. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Ich möchte vielleicht mit einem Wort schließen, das Papst Johannes Paul II. In Fulda 1980 gesprochen hat. Du müsstest selber auf dieser Platte bekannt geworden, die im Fuldaer Dom hängt. Und er hat damals bereits 1980 gesagt, mit Bonifatius begann die Geschichte des Christentums in eurem Land. Viele sagen, diese Geschichte neige sich jetzt im Ende zu. Ich sage euch, diese Geschichte des Christentums in eurem Land soll jetzt neu beginnen. Und zwar durch euch, durch euer im Geist des heiligen Bonifatius geformtes Zeugnis.
Das waren die Schlussworte dieser Ausgabe des Kurs Null auf Radio Horeb von Pfarrer Bernhard Hesse aus der Pfarrgemeinde St. Anton in Kempten. Er schilderte uns, genauso wie zuvor Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöser in München-Neuperlach, wie es aktuell vorangeht mit deren Neuevangelisierungsvorhaben. Beiden Referenten danken wir sehr herzlich für das Audiomaterial, das auf dem diesjährigen Dekanatstag in der Pfarrgemeinde Gilching im Bistum München-Freising aufgenommen wurde. Auch allen Hörern gilt ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten und natürlich auch für Ihre Spenden, durch welche Sie diese Sendung erst ermöglicht haben. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne herunterladen als Podcast auf horeb.org sowie im Skill von Alexa und natürlich auch in der Radio Horeb App. Wenn Sie mögen, bestellen Sie auch sehr gerne eine CD von dieser Sendung bei unserem CD-Bestellservice am Montag unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Samstagabend, vorab einen gesegneten Sonntag und alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.
Nach diesen Impulsen zur Mission bzw. zur Neuevangelisierung laden wir Sie jetzt dazu ein, zusammen mit Radio Horeb als ehrenamtlicher Mitarbeiter missionarisch tätig zu werden. Hören Sie dazu jetzt anhand eines ehrenamtlichen Berichtes eines von vielen möglichen Beispielen, wie Ihr Ehrenamt bei Radio Horeb aussehen könnte.
Missionarisch Kirche sein. Na klar, bei Radio Horeb. Ich bin Stefan Bergen und lebe mit meiner Familie in der Nähe von Ulm. Seit meiner Bekehrung, die ich vor über 20 Jahren erleben durfte, habe ich den Wunsch, den anderen Menschen auch das Wort Gottes zu bringen. Wie ging das besser als mit Radio Horeb? Ich habe nach meiner Zuruhesetzung keine Tätigkeit gesucht, doch Gott hat mich gerufen. Vorwiegend übertrage ich nun Gottesdienste für Radio Horeb aus ganz Deutschland. Und wie ich bald erleben durfte, hat er mich, der liebe Gott, durch meinen früheren Beruf, ich war Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr, ideal auf die technischen und planerischen Herausforderungen für diese Einsätze vorbereitet. Und so bin ich jetzt bereits seit 9 Jahren mit dem Übertragungswagen unterwegs.
Unser Radio hat sich von Anfang an zum Ziel gesetzt, die Kirche in ihrer Aufgabe der Evangelisation zu unterstützen. Und dazu brauchen wir Sie. Rufen Sie noch heute bei uns an. 08328 921 180. Sagen Sie uns, wie Sie uns helfen.
Na klar, ich unterstütze Radio Horeb in seiner Mission.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.